Guten Morgen. Ich weiß nicht, wem von euch das aufgefallen ist, aber Jesus ist und war einer der genialsten Lehrer aller Zeiten. Er hat immer Dinge, die den Menschen vor Augen lagen, genutzt, um tiefe geistliche Wahrheiten zu veranschaulichen und hat so sichergestellt, dass sie a. verständlich waren und b. die Jünger sich gut daran erinnern konnten. Weil es nicht abstrakt war, nicht theoretisch, sondern das, was sie gesehen hatten in dem Augenblick. Beispiel heute, er würde wahrscheinlich da draußen diesen Baum sehen und sagen, seht ihr diesen Baum? Der hat Knospen, der hat Saft im Innern, der steht vor einem Aufbruch. Dieser Saft ist bereits in ihm da, obwohl man äußerlich noch nichts sieht. Die Knospen sind vorbereitet, der Baum muss aufbrechen und muss Blätter entwickeln. Und ihr seid ebenso. In euch ist das Leben, in euch ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. Ihr seid vorbereitet für einen Aufbruch. Und wenn dieser Aufbruch des Baumes nicht kommt, dann wird er mittelfristig sterben. Und wenn der Aufbruch in euch hin zu Gott nicht kommt, dann werdet ihr ebenfalls geistlich nachlassen. Ja, also Jesus hat immer solche Dinge, die einfach vor Augen waren, die da waren, die hat er verwendet, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Wir steigen ein im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, da war Jesus bei dieser Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, der war zum Essen eingeladen und beim Essen, da beobachtete er, wie die Gäste sich drängelten und versuchten, einen guten Platz zu kriegen. Dann lehrte er erstmal darüber, dass es wesentlich besser ist, von anderen hochgelobt zu werden, weil man sich zu weit unten hingesetzt hat an den Tisch. Damals saßen die Gäste so, der Ehrengast saß neben dem Gastgeber und die wichtigen Gäste, die saßen ebenfalls oben. Und je weiter weg man vom Gastgeber saß, desto unwichtiger war man. Und er sagte, tut euch doch diese Ehre an, macht es doch so, setzt euch weit weg. Und wenn der Gastgeber dann sagt, holla, du sitzt aber weit weg, komm doch mal hier direkt neben mich, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann ist es gut. Und wesentlich besser, wie wenn der Gastgeber sagen muss, ach, mein Lieber, du sitzt hier, guck mal, wer da gekommen ist, könntest du vielleicht noch 2-3 Plätze rutschen? Ja. Dann spricht er zu dem Gastgeber und sagt, mein Lieber, wenn du Leute einlädst, von denen du dir selbst versprichst, dass sie dir wieder Gutes tun, dann hast du gar nichts gewonnen. Wenn du es andersrum machst und sagst, ich lade Leute ein, bei denen ich nicht weiß, ob ich jemals wieder Vergeltung dafür empfange, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann sagt einer der Gäste, selig die, die das Abendmahl oder ein Mahl essen im Reich Gottes. Und das nutzt Jesus dann, um über das Reich Gottes zu lehren, eine grundlegende Lehre über das Reich Gottes zu machen. Wir steigen ein in Lukas Kapitel 14 ab Vers 16. Lukas 14 ab Vers 16. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zu der Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der Zweite sprach, ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Erstmal soweit. Dies ist eine Geschichte, die auf das Reich Gottes hinweist. Wir wissen das, weil Jesus sie als Antwort gibt auf die Aussage, selig die, die im Reich Gottes das Abendmahl essen. Es gibt eine Parallelgeschichte, wo Jesus ebenfalls das Reich Gottes vergleicht mit dem Abendmahl, das in dem Fall von einem König gemacht wird. Also wir wissen, dass diese Geschichte über das Reich Gottes spricht. Einige Hintergründe dazu, um zu verstehen, was in dieser Geschichte passiert ist. Ein Mensch machte ein großes Abendmahl, er lud viele ein. Das steht jetzt nicht für ein einfaches Abendessen unter Freunden, wir kommen zusammen und bestellen uns eine Pizza, sondern ein großes Abendmahl und viele einzuladen, das betont, es war ein Fest. Es war ein Fest, für das man Vorbereitungen treffen musste. Eine richtig große Veranstaltung. Viele eingeladen, viele, die kommen sollten. Die Sache mit dem Knecht, das kennen wir heutzutage nicht mehr. Wir sind heute so mit Timeplaner und Timesheet und Uhr und was weiß ich was zusammen. Also wir wissen, das Fest findet statt am Freitag um 16.30 Uhr, bitte kommt nicht später als 17 Uhr und so weiter. Damals, da hatte man noch eine ganz andere Zeitrechnung, da hieß es dann und dann an dem Tag oder vielleicht in der Woche sogar, da findet dieses große Hochzeitsfest statt. Und dann wurden Vorbereitungen getroffen, Brote gebacken, Tiere geschlachtet, alles vorbereitet, damit die Gäste es angenehm hatten. Und wenn man so weit war, wenn man sagte, jetzt ist der richtige Augenblick, jetzt ist alles bereit, dann wurden die Gäste durch einen Boten verständigt und durch einen Boten nochmal eingeladen. Das heißt, die Gäste bekamen eine erste Einladung und die sagten dann zu, die sagten, ja, ich möchte zu dieser Veranstaltung kommen, ich werde bei dir sein, ich werde dir die Ehre erweisen, ich werde zu dir kommen. Und dann wussten sie, sie hatten diesen Termin im Hinterkopf, das ist etwas, was in meiner Zukunft liegt. Und dann kam irgendwann dieser Diener des Herrn, der eingeladen hatte und sagte, jetzt ist es soweit. Und dann sagten die, ja gut, ich komme, normalerweise. Das wäre so die Art und Weise gewesen, in der im Orient zu dieser Zeit so eine Feier abgelaufen wäre. Aber hier sehen wir Leute, die fangen alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Bevor wir jetzt darauf eingehen, warum die sich entschuldigen, lesen wir weiter, um zu sehen, wie das Gleichnis hinterher weitergeht. Dann werden wir bei den Entschuldigungen vermutlich etwas genauer hinhören. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Führe die Armen, führe die Verkrüppelten, führe die Blinden und Lahmen herein. Der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, dann geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Also, der Knecht kommt nach seiner erfolglosen Tour, wo er die zum zweiten Mal versuchte einzuladen, zurück. Der Hausherr wird zornig, er sagt das Fest nicht ab, sondern er sagt zu seinem Knecht, dann lade die von den Straßen und Gassen ein und arme, verkrüppelte, Blinde und Lahme. Also ursprünglich waren Leute eingeladen mit einem gewissen Status und jetzt sagt er, dann ist es mir völlig egal, dann lad jeden ein. Leute, die eigentlich unwürdig waren. Ausleger sind sich in der Interpretation dieses Gleichnisses ziemlich einig. Sie sagen, die Israeliten, und zwar die geistlichen Leiter der Israeliten, das waren die, an die die ursprüngliche Einladung gegangen war. Ihr seid die, denen der Schlüssel des Himmelreichs anvertraut wurde. Und diese Leiter, diese geistlichen Leiter der Israeliten, der Juden, die hatten das abgelehnt. Sie selbst gingen nicht hinein, aber sie ließen auch keinen anderen hinein in das Reich Gottes, sagt Jesus an anderer Stelle. Und jetzt sagt Gott, ich gehe vorbei an diesen von mir eigentlich eingesetzten Leitern und wende mich direkt an die einfachen Juden, an die einfachen Menschen. Und nach Jesu Tod und Auferstehung sind das auch genau die Leute, die zum Glauben gekommen sind. Wenn ihr euch das anguckt, da waren viele, viele Menschen, ganz einfache Menschen, die dann zum Glauben gekommen sind. Also er ging vorbei an der eigentlichen geistlichen Struktur und erreichte jeden in Israel, der sich erreichen ließ. In Israel, in Juda, Juden, weil es heißt, die Straßen und Gassen der Stadt, auch hier sind sich Ausleger einig, diese Stadt, das steht für das Volk der Juden. Also als erstes nach Jesu Tod und Auferstehung wurde diese Erlösung wirksam, wurde diese Erlösung angenommen von Menschen, die in Judäa lebten, von Juden. Und dann kommt der Moment, in dem der Diener sagt, es ist noch Raum da, es ist noch Platz da. Das wäre jetzt der Moment, in dem der Herr sagen könnte, dann geh und frage, nachdem die jetzt gesehen haben, dass die anderen eingeladen wurden. Geh und frage, ob sie nicht doch kommen wollen. Aber genau das tut der Herr nicht, sondern er sagt, geh zu den Landstraßen, zu den Hecken und Zäunen und nötige die hereinzukommen. Und dafür bin ich extrem dankbar. Warum? Die Landstraßen, die Hecken und Zäune stehen für mich, für uns, für Leute, die ursprünglich keine Juden waren. Also die Juden, das ist symbolisiert durch die, die in der Stadt waren, die eingeladen wurden, und die Heiden, die Masse der Heiden, die zum Glauben kommen durfte, das sind wir. Das sind du und ich. Das sind die an der Landstraße. Dafür preisen wir Gott. Nötige sie hereinzukommen, ein Vers, auf den ich eingehen möchte, weil der in der Inquisition missbraucht wurde als Rechtfertigung für Massenbekehrungen unter Zwang. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein. Das war ein Grundkonzept, nachdem Mission lange betrieben wurde. Unsere Evangelisationsmethoden sind einfach, aber sehr effektiv. Und es war natürlich nichts, was hier seine Rechtfertigung findet. Das Nötigen hier, das heißt nicht mit Gewalt nötigen, sondern das heißt bedrängen. Ganz intensiv dazu drängen, aber nicht Gewalt. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich furchtbar. Die, die ursprünglich eingeladen waren, werden dieses Abendmahl nicht schmecken. Die werden nichts davon bekommen. So, jetzt wenden wir uns aber den drei Leuten zu, die ursprünglich eingeladen waren. Wir stehen natürlich für viel mehr Leute, aber die ursprünglich eingeladen waren und die dann abgelehnt haben. Was das für Gründe waren und wie wir das einordnen können. Der erste sprach also zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, ich muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Also dafür müsste der Hausherr doch eigentlich Verständnis haben. Der gute Mann, der hat sich einen Acker gekauft, der hat jetzt Besitz erworben, der hat einen Acker, einen neuen, und der muss jetzt erstmal sehen, was er sich da gekauft hat und was er damit weitermacht und so. Ja, ich finde das schon ziemlich hart, dass der Hausherr dann sagt, wenn dir dieser Acker so wichtig ist, dann bleibst du weg. Ja, ich meine, na gut, heutzutage können wir es mit dem Acker nicht mehr so verstehen, aber das wäre so, ich habe ein nagelneues Auto, ich habe es bestellt vor einem Jahr, es ist jetzt ausgeliefert worden, und also bitte, ich mache jetzt erstmal eine Probefahrt. Das ist. Oder ich habe diesen wunderbaren neuen Computer, der ist doppelt so schnell. Das ist ein neuer, wie wird der nächste Chip heißen, Hexium-Atomprozessor mit super Grafikbeschleuniger und was weiß ich. Ich muss doch da erstmal ein bisschen, ja, also eigentlich hat der Mann doch unser volles Verständnis. Nicht? Dein? Nein? Ja, also, gut. Ich verrate euch die Wahrheit über diesen Mann. Dieser Mann lügt. Ja. Der lügt. Warum? Das war vor 2000 Jahren so, das ist heute so. Kein Mensch kauft einen Acker, ohne ihn vorher zu besichtigen. Jeder normale Kauf, gerade von solchen Sachen, läuft so ab. Man erkundigt sich, man schaut, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Man wägt die Möglichkeiten gegeneinander ab. Man überlegt sich, kann ich das finanzieren? Kann ich einen Kaufpreis bereitstellen? Und irgendwann sagt man dann, wenn man den noch ein letztes Mal besichtigt hat, ja, ich nehme den, ich kaufe den. Und wisst ihr was, der Mann lügt, weil er sich diese Entschuldigung schönredet. Er will gar nicht kommen. Aber in einem Punkt sagt er die Wahrheit, nämlich ich muss hinausgehen und ihn besehen. Ich habe da Besitz erworben und dieser Besitz ist mir wichtiger und ich muss hingehen und diesen Besitz besehen. Ich habe da was Neues, ich habe da was und ich muss mir das jetzt anschauen. Das ist für ihn ein innerlicher Zwang. Das ist ihm viel wichtiger als alles, was das Reich Gottes zu bieten haben könnte. Ja, und dann bittet er darum, entschuldigt zu werden. Und Ich denke, wir sind oft in einer ähnlichen Situation. Ich habe dies und jenes und ich bitte dich, entschuldige mich. Ja, ich weiß, ich habe ursprünglich zu der Einladung zum Reich Gottes Ja gesagt, aber jetzt gerade habe ich und da musst du doch Verständnis für haben. Herr, ist euch schon mal aufgefallen, dass die zwei Worte nicht so wirklich zusammenpassen? Nein, Herr. Nein, mein Herr. Ja, gut. Gucken wir uns den nächsten an. Der nächste sagt, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft. Ich gehe jetzt hin, sie zu besichtigen oder sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Was ist der Unterschied zum ersten? Von der Qualität her gar keiner. Richtig. Der hat auch etwas, was ihm wichtiger ist, als diese Einladung zum Abendmahl, die er eigentlich akzeptiert hat. 5 Gespanne Ochsen, das steht für Arbeit. Dieser Mann sagt, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Ich habe hier dies und das und jenes und es ist mir wichtiger und es ist höher und es ist mir wertvoller, als zu diesem Abendmahl zu kommen. Es ist alles vorbereitet. Ich muss diese Arbeit jetzt tun. Ich muss da jetzt einsteigen. Ich muss da jetzt mitmachen und loslegen. Bitte, entschuldige mich. Wir sind in der gleichen Lage. Gut, natürlich, seit der Acker verflucht wurde, müssen wir im Schweiße unseres Angesichtes Dornen und Disteln roden. Ob das jetzt heute wörtliche Dornen und Disteln sind oder ob es sich um unsere Arbeitskollegen handelt. Aber wir müssen uns unseren Lebensunterhalt verdienen. Aber die Frage ist, was das für eine Priorität hat. Ne? Setzt sich das über Gott, setzt sich das in der Wertigkeit über das Reich Gottes? Und Freunde, das kann auch heilige Arbeit in einem heiligen Werk, in einer heiligen Gemeinde sein, die uns wichtiger ist, das uns wichtiger ist als Gott selbst. So, der bittet auch, sich zu entschuldigen. Der dritte ist relativ klar, er hat eine Frau genommen, darum kann er nicht kommen. Auch der Mann lügt, der hätte nämlich die Frau problemlos mitnehmen können, wäre genauso mit eingeladen gewesen. Das heißt, der sagt, die Beziehung, die ich habe, die ist mir wichtiger. Ich hoffe jetzt nicht, im Gegensatz zu den anderen beiden, dass er seine Frau vorher schon ausprobiert hat, aber sie ist ihm auf jeden Fall wichtiger. Diese Liebesbeziehung ist ihm wichtiger. Ja, er sagt, ich habe jetzt so lange gewartet und wir haben tatsächlich bis zur Ehe gewartet und heute ist und wir würden gerne und, ne, und deswegen. Und interessant ist, dass der am unhöflichsten ist. Ich kann nicht. Ja, ich habe eine Frau, deswegen kann ich nicht kommen. Also, wie kann der jetzt nur auf die Idee kommen? Jetzt gerade, wo sowas Wichtiges passiert in meinem Leben. Ja, und wir müssen uns auch fragen, wie ist das mit den Prioritäten in unserem Leben? Wie ist das mit Beziehungen? Was hält uns fern? Damit sind wir bei der Frage, was hält uns fern aus Gottes Gegenwart? Was hält uns fern vom Aufbruch? Und es gibt noch ein paar Antworten mehr. Ein Block wäre Sünde, wenn du diese Einladung, die ursprüngliche, gar nicht akzeptiert hast. Wenn du niemals gesagt hast, ja, ich will in die Gegenwart Gottes kommen, ich will ein Freund Gottes sein, dann hält dich das natürlich fern. Scham, wenn du denkst, ich bin nicht gut genug. Da steckt ein falsches Selbstverständnis dahinter, ich bin nicht gut genug. Oder andersrum, ich bin so gut, dass ich mir das erarbeiten kann. Der ältere Bruder im Gleichnis, der den Vater gar nicht kannte. Ein falsches Gottesbild wäre also so eine Sache. Und der Vater, der die ganze Zeit mit seinem Sohn zusammen war und der Sohn merkt es überhaupt nicht. Ja, und dann die Sachen, die wir heute gesagt haben. Besitz, Arbeit und Beziehung. Das sind Dinge, die können eine undurchdringliche Wand zwischen uns und Gott bilden. Die halten uns aus dem Allerheiligsten fern. Die verhindern, dass wir reinkommen in diese Liebesbeziehung zu Gott, zu der wir ursprünglich geschaffen wurden. Die verhindern, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Und Freunde, lasst uns drüber nachdenken. Drüber nachdenken, tief nachsinnen, in der Tiefe unseres Herzens den Geist Gottes graben und sehen, was er findet und sehen, inwieweit wir das loswerden können und loswerden wollen. Vergegenwärtigt euch mal, wie das weiterging. führt die Armen, Verkrüppelten, also die ganzen Unwürdigen herein. Keiner der ursprünglich Geladenen wird das Abendmahl schmecken. Etwas später noch sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern oder zu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Hassen ist heutzutage natürlich ein sehr, sehr starkes Wort, aber es geht darum, oben ansetzen oder hinten ansetzen. Sich selbst und die ganzen Beziehungen. Und dann kommt Jesus zu diesem interessanten Gleichnis, wo er schließt, wer ist unter euch, der nicht zuvor die Kosten überschlägt? Was meine ich? Die Kosten überschlagen. Blicke in dein Herz und sieh darin, was dich von Gottes Gegenwart fernhält. Und dann sag nicht ganz, ganz schnell, weil du weißt, das wäre die theologisch richtige Antwort, oh ja, das will ich loswerden, sondern geh in dich und denk darüber nach und lass die Tiefe deines Herzens vor Gott offenbar werden, um dich dann zu entscheiden. Amen.